da wird soziale Arbeit viel zu tun haben. Ja? Und ich kann nur hoffen, dass die soziale Arbeit sich auf ihre Prinzipien besinnt, ne? Und Menschen ja, unterstützt in dem, was sie wirklich, wirklich wollen, um Friedrich Bergmann hier zu zitieren.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, wir sprechen auch über New Work im Sinne von Friedrich Bergmann, aber insgesamt geht es eher um liberale soziale Arbeit. Ein spannendes Konstrukt, über das ich mit Heiko Kleve spreche. Heiko Kleve, da erfahrt ihr gleich mehr, wer das ist, was er macht und was seine Logik hinter liberaler sozialer Arbeit ist, wo er sagt, dass das ein Konzept ist, was wir auch, also in der sozialen Arbeit brauchen und vielleicht sogar gerade nach der Corona-Krise, wenn es überhaupt ein Danach geben wird, brauchen. Spannende Diskussion, glaube ich. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon mitnehmen und freue mich auf eure Rückmeldung. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Ja, guten Morgen. Ich habe am Mikrofon Professor Dr. Heiko Kleve. Heiko Kleve stelle ich vor. Das macht er nicht selber. Normalerweise mache ich das immer umgekehrt. Das ist sozusagen die erste Frage in meinem kleinen Podcast hier. Diesmal mache ich es umgekehrt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Heiko Kleve hat 1986 einen Realschulabschluss gemacht, sich dann weiter gebildet im Studium oder beziehungsweise erst eine Facharbeiterausbildung gemacht, dann ein Studium der sozialen Arbeit 1996 an der ASFH, so hieß die Ali-Salomon-Fachhochschule in Berlin damals noch, einen Abschluss als Diplom-Sozialarbeiter, hat dann Sozialwissenschaften weiter studiert und an der Humboldt-Uni in Berlin und dann promoviert im Fach Soziologie bei Professor Reinhard Wolf mit einer ganz spannenden Promotionsschrift, die ich auch schon mal gelesen habe dazu, weil da ist auch ein Buch rausgekommen aus den ja aus deinen vorherigen Aktivitäten. Du warst dann, ja, ich greife gar nicht alle Stationen raus, die du gemacht hast. Du warst unter anderem Professor an der Ali-Salomon-Hochschule in Berlin für Theorie und Geschichte der sozialen Arbeit. Dann Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen der sozialen Arbeit in Potsdam. Ich glaube, da lebst du auch aktuell noch. Du warst dann wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Beratung und Supervision in Aachen. Das eine relativ kurze Zeit, bist dann wieder zurück nach Potsdam, wenn ich das richtig sehe, warst dann Prodekan und Dekan am Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften und bis dann, und das finde ich einen sehr spannenden sozusagen Bruch in dieser Sozialarbeitslogik, auf den Stiftungslehrstuhl für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener Institut für Familienunternehmen, ja, an der Uni Wittenherdecke gewechselt. Da gibt es noch ein paar Zusatzqualifikationen. Ich bin auf deiner Homepage, das wirst du schon gemerkt haben, und versuche mich daran zu orientieren. Und ich habe dich angeschrieben vor einiger Zeit mit der Frage danach, ob ich ein Buch von dir rezensieren kann. Und da geht es um die liberale soziale Arbeit. Du hast eine Streitschrift für liberale soziale Arbeit geschrieben. Meine erste Frage ist, lieber Heiko, was ist eigentlich dein Anliegen?
Ja, mein Anliegen, Henrik, das ist sehr, sag mal, eigentlich ein komplexes Thema, ne? Was mein Anliegen ist, das hängt zusammen mit meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Biografie. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und habe die Wendezeit 1989 sehr aktiv miterlebt, ja, mich da auch politisch engagiert. Und dann bin ich in die soziale Arbeit gegangen, wie du ja gerade auch berichtet hast. Habe dort speziell im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der sozialpädagogischen Familienarbeit gewirkt. In der Sozialpsychiatrie war ich in der aufsuchenden Arbeit tätig. Also kenne die Praxis der sozialen Arbeit auch sehr gut. Bin weiterhin auch supervisorisch dort aktiv. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass die soziale Arbeit einerseits sehr stark daran arbeitet, Menschen in eine selbstverantwortliche Position zu bringen, Menschen so zu unterstützen, dass sie ihr Leben eigenständig meistern können. Ja, dahinter steckt ja auch diese klassische Idee der Hilfe zur Selbsthilfe. Und viele sozialarbeiterische Methoden, ja, sind auch so gestrickt, sind auch genau in dieser Weise strukturiert, das zu realisieren. Andererseits ist die soziale Arbeit dann aber eingesponnen in eine Organisationsstruktur, in eine bestimmte Form der institutionellen Anbindung, die das teilweise auch verunmöglicht, ja, die dann ganz andere Interessen produziert. Und mein Anliegen ist es, diese auf Emanzipation, auf Selbstbestimmung, ja, auf Eigenständigkeit orientierte Praxis der sozialen Arbeit zu stärken. So, das ist so eine ganz praktische Intention, die ich habe, so ein Anliegen, weil mir das was ganz Wichtiges erscheint. Zweitens, vielleicht das noch, ist mir aufgefallen, dass in der sozialen Arbeit, wie teilweise auch generell in den Sozialwissenschaften, dieser Begriff des Liberalismus oder auch des Neoliberalismus häufig doch sehr verschwommen und insbesondere Neoliberalismus auch abwertend verwendet wird, so als Abgrenzungsfolie, als Negativbild. Und ich bin dem mal nachgegangen in den letzten 10 Jahren, habe mich da mal intensiver mit befasst, mit dem, was das eigentlich ist, der Neoliberalismus, und bin dann so auf den klassischen Liberalismus gekommen, ja, auf verschiedene Strömungen in der Sozialphilosophie, die also die Freiheit ins Zentrum setzen. Und da habe ich gemerkt, dass einige und ja, zentrale Gedanken doch sehr verwandt sind, auch mit der Systemtheorie, weil die Systemtheorie mich sehr prägt, das systemische Konzept. Und da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Und dann habe ich das ein bisschen intensiver versucht auszuarbeiten. Und ein Ergebnis ist eben dieses Buch Freiheit, Verantwortung, Selbsthilfe, wo ich das versucht habe zu pointieren, auch zuzuspitzen. Ich habe es ja bewusst als Streitschrift auch gelabelt. Ne? Es ist eine Zuspitzung, es ist eine Provokation vielleicht auch, ja, um einen Diskurs anzuregen, den ich wichtig finde. Mhm. Vielleicht so weit. Ne? Mhm.
Ja, herzlichen Dank. Also ich glaube, das macht schon viel von dem Spektrum auf, sozusagen, in dem du dich bewegst. Was mich da noch interessiert, auch vielleicht noch ein bisschen Blick auf deinen Lebenslauf, wie bist du nach Witten gekommen? Weil das ist ja schon so ein Bruch, oder was heißt Bruch? Ist vielleicht auch überhaupt kein Bruch, aber das kannst du wahrscheinlich viel besser selber erklären.
Ja. Okay, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Du hattest gesagt, in Aachen am Institut für Beratung und Supervision war ich wissenschaftlicher Leiter. Das habe ich sozusagen nebenher gemacht. Ne? Mhm. Also ich hatte einen sehr sehr wichtigen Mentor, einen Förderer meiner ganzen Beschäftigung mit Theorie, mit Konstruktivismus, und das war der Heinz Kersting. Heinz J. Kersting war Professor in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein und gleichzeitig war Leiter des Instituts für Beratung und Supervision in Aachen. Und der ist gestorben 2005, und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht sozusagen unterstützend für eine Zeit diese wissenschaftliche Leitung übernehmen kann. Und das habe ich dann sozusagen von Potsdam aus, von Berlin aus gemacht. Ne? Und seit war ich dann nur relativ kurz. Und jetzt mit Witten. Also das Institut für Familienunternehmen, wo ich bin, das WIFU, das ist ja gegründet worden von zwei Systemtheoretikern, Fritz Simon und Rudi Wimmer. Und ist dann neben den betriebswirtschaftlichen, juristischen Schwerpunkten, die dort auch angesiedelt sind, immer mit so einer sozialwissenschaftlichen, psychologischen Perspektive gelaufen. Und einer, der das dann 2004, 2005 übernommen hat, diese Perspektive weiterzuführen, ist der Arist von Schlippe, der auch immer noch da ist, so mit einer kleinen Präsenz, weil er eigentlich auch schon Rentner ist. Und ich kannte dieses Institut immer schon. Also ich kannte das, was in Witten läuft. Also Dirk Becker, ein ganz wichtiger Systemtheoretiker, war in Witten, dann war zeitweise Friedrichshafen an der ZU, an der Zeppelin-Uni, jetzt ist er wieder in Witten. Und eine Universität, die privat ist, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Reformuniversität zu sein, die also Freiheit, Verantwortung, Wahrheit sozusagen als große Werte, ne, versucht zu realisieren, die war mir immer ein Begriff und auch das WIFU. Und das heißt, ich habe da immer auch hingeschaut, habe verfolgt, was da läuft. Und dann kam 2015 sozusagen eine Einladung, die ging an einige Systemtheoretikerinnen, Systemiker, Praktikerinnen. Also das WIFU hat ein Interesse daran, sowohl theoretisch als auch praktisch Systemtheorie zu betreiben. Also man will nicht nur Leute haben, die das wissenschaftlich vertreten, sondern auch Leute, die was verstehen von Beratung, von Coaching, von Familien. Ich habe also mit Familien ja auch praktisch gearbeitet, ne? Und dann wurde ich eingeladen zu einem Kennenlerngespräch, weil man schon geschaut hat, wie könnte es denn weitergehen, wenn der Arist von Schlippe in Rente geht, wie soll diese Perspektive dort weitergeführt werden? Mhm. Und so hat sich dort ein Gespräch entwickelt, das dann auch fortgeführt wurde über E-Mails und so weiter. Und als dann tatsächlich dieser Lehrstuhl ausgeschrieben wurde, hat man mich eingeladen, also mich und andere eingeladen, sich zu bewerben. Mhm. Ne? Und so habe ich mich ganz normal auf einen Lehrstuhl beworben, der ausgeschrieben war. Dieser Lehrstuhl hat ja den Titel Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Mhm. Also es geht um die Familienseite, um die sozial-emotionalen Dimensionen von Familienunternehmen, wenn man das genau sagt. Ja, darum geht's. Mhm. Und so hat man mich also eingeladen und habe ich davor gesungen, wie man so schön sagt, einen Vortrag gehalten, das Gespräch geführt mit der Berufungskommission und ja, gedacht, okay, schauen wir mal, was passiert, ne? Und dann ist es tatsächlich passiert, habe ich den Ruf bekommen. Mhm. Ja? Und hatte natürlich dann auch erstmal ein bisschen Ambivalenzen auszustehen. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Habe mich dann aber dafür entschieden am Ende, weil ich doch auch dort nochmal eine ganz andere Perspektive habe. Ne? Also ich kann dort als Professor an einer Universität mit einer anderen wissenschaftlichen Ausstattung auch arbeiten. Ja, ich kann jetzt Doktorarbeiten begleiten, ja, auch Sozialarbeiterinnen. Ich habe also zwei Sozialarbeiterinnen, die mal bei mir promovieren. Ich kann mich auch stärker so in den wirtschaftlichen Kontext der Gesellschaft einarbeiten, was mich schon seit Jahren auch interessiert. Ja, also wie tickt eigentlich unsere Wirtschaft? Das, was wir in der sozialen Arbeit, in den sozialen Feldern so über Wirtschaft denken, finde ich häufig auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Also wir leben davon, dass über Steuergelder unsere Tätigkeiten finanziert werden. Und woher kommen die Steuergelder? Ja, die kommen aus der Wirtschaft. Mhm. Also wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn viele Steuern sozusagen in die Staatskassen fließen, dann kann eine staatlich finanzierte soziale Arbeit natürlich auch viel besser agieren. Mhm. Ja. Ich sehe auch in Witten noch ganz andere Formen von Finanzierung. Ich sehe Familienunternehmerinnen, die also sehr, sehr engagiert sind sozial. Und das hat mich auch, also das beeindruckt mich auch sehr. Also eine hohe soziale Kompetenz, ein hohes soziales Engagement, eine hohe soziale Verantwortung im Unternehmertum. Mhm. Also ich sehe inzwischen, das habe ich schon geahnt, ich sehe es jetzt noch viel stärker. Jetzt kann man sagen, okay, der Typ ist jetzt, schaut da sehr einseitig, aber ich sehe eine hohe soziale Ausrichtung im Unternehmertum. Und was braucht unsere Gesellschaft, um Innovationen anzuzetteln? Ne? Das ist Unternehmertum. Auch Sozialunternehmertum ist ja auch dein Thema. Ja. Also Menschen, die etwas in die Welt setzen wollen, die etwas unternehmen wollen, die Innovation in die Welt bringen wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz stark auch mit dem Familienunternehmertum verbunden ist, natürlich mit Start-ups und all dem. Und das kann ich in Witten jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen. Und das fasziniert mich. Ja?
Also ich finde es voll spannend, was du erzählst. Da vielleicht nur so eine kleine Anekdote von meiner Seite. Es gibt diese Purpose-Unternehmen, diese Purpose-Stiftung, die ja versucht, sozusagen auch Unternehmen in eigene, eigene Verantwortung sozusagen zu bringen, sodass sie nicht mehr veräußert werden können. Da gab es eine Veranstaltung hier in Freiburg bei Trias, also der Waschbär und so weiter gehört da dazu, dieser Versandhandel, Öko-Versandhandel. Und da hat der Philipp Siefert von Einhorn Berlin gesprochen zu Purpose-Unternehmen. Und dann habe ich also mir das angehört, die Logik, die da dahinter steht, und hatte dann auch so dieses Gefühl, eigentlich sind diese Unternehmen, diese Purpose-Unternehmen, sehr vergleichbar mit sozialen Einrichtungen, weil man auch sagen kann, so ein Caritas-Verband, den kann man ja jetzt auch nicht mal eben einfach so verkaufen, und da geht es auch nicht darum, dass halt irgendwie der Vorstandsvorsitzende sich die Taschen voll macht und so weiter und so weiter. Und ich habe dann, als die Diskussion dann anfing nach seinem Vortrag, habe ich dann gefragt, woran liegt es denn, dass wir in der sozialen Arbeit, in unseren Verbänden und Strukturen und so weiter, die wir alle da aufgebaut haben, woran liegt es, dass wir so, sagen wir mal, zumindest nach außen wahrgenommen, nicht unbedingt die allerinnovativsten und schnellsten und so weiter sind? Und er hat wie aus der Pistole, der Philipp, dann wie aus der Pistole geschossen geantwortet, fehlendes Unternehmertum.
Genau.
Diese Logik dabei, ich meine, da kann man jetzt mit amerikanischen oder sagen wir mal englischen Wörtern Skin in the Game zu haben, also wirklich halt irgendwie die Verantwortung dafür tragen zu müssen, was da halt irgendwie passiert. Dadurch gibt's noch mal ein ganz anderes Handeln, was da dahinter steht. Und das verstehe ich bei dem, was du gerade erzählt hast, ein bisschen.
Genau. Und das, was mich auch sozusagen jetzt, was ich sehr stark sehe, Unternehmertum ist auch etwas, was nur dann erfolgreich sein kann, wenn es mit einer hohen sozialen Bezogenheit, ja, gerade so eine Empathiefähigkeit für andere Menschen, ja, für soziale Situationen einhergeht, ne? Also was wir in der sozialen Arbeit manchmal verkennen und was wir wahrscheinlich so auch mit bestimmten Vorurteilen belegen, ist das Tätigsein im wirtschaftlichen Kontext. Mhm. Ja. Wir haben dann vielleicht Manager im Blick, die vor allem Kohle machen wollen, aber Unternehmertum ist was anderes. Mhm. Ja? Unternehmertum ist was Gestalterisches, ja, etwas für andere Menschen auch zu tun. Nur, du kannst nur dann unternehmerisch erfolgreich sein, wenn deine Idee Resonanz erzeugt, wenn andere mit draufspringen, wenn andere dich dabei stützen. Ja, nur dann funktioniert es. Also unternehmerisch tätig zu sein, ist auch immer sozusagen ein Testen, ob eigene Ideen in der Welt sich ausbreiten können. Und das ist das Resonanzphänomen, würde ich sagen. Das würde ich mit dem Resonanzbegriff bezeichnen. Und dafür brauchst du eine ganz starke, so ein ganz starkes soziales Gespür. Und auch im Familienunternehmertum, wenn ich so erfolgreiche Familienunternehmerinnen so sehe, auch über Generationen, also wir haben ja in Witten mit Familienunternehmen zu tun, die wirklich also in vierter, fünfter, sechster Generation dort erfolgreich Unternehmen führen, dann gelingt das nur, wenn da auch eine ganz stark auf Menschen bezogene Perspektive existiert, ja. Und wir bilden uns in der sozialen Arbeit immer ein, wir sind die Guten, ja. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr arrogant und überzogen.
Ja, also da, ich habe immer diesen Satz im Kopf, wer glaubt, dass Sozialarbeiter Sozialarbeiten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, ja. Also genau, aus dieser Logik heraus. Ja. Ja. Und du sagst jetzt, ja, dann sagen wir mal, den Schritt in Richtung liberale soziale Arbeit zu gehen. Du sagst jetzt, dass wir eigentlich in der sozialen Arbeit mehr Markt brauchen. Ja, wenn ich das, auf eine ganz, ganz kurze Formel zusammenbreche, mehr Markt brauchen, um soziale Arbeit erfolgreich zu machen, um soziale Probleme zu lösen und nicht soziale Probleme auf der anderen Seite sozusagen zu verwalten, ja, so wie das irgendwie oft ist und vor uns herzutragen. Aber wie kommst du darauf, soziale Arbeit aus dieser Perspektive zu denken?
Ja, also erstmal ist das natürlich auch wieder, kann man sofort sagen, eine Provokation. Das ist doch, sind doch olle Kamellen, würden jetzt einige sagen. Es ist doch alles gescheitert. Das hat auch Gerhard Schröder versucht mit seiner Agenda 2010. Mhm. Hartz IV ist doch genau das. Jetzt kann man das natürlich erstmal so anführen und sagen, das haut doch nicht hin, das funktioniert doch nicht. Und wir wollen doch auch keine Arbeitsagenturen und Jobcenter, die die Klienten und die Menschen, die dort Unterstützung suchen, als Kunden bezeichnen. Eigentlich sind das doch gar keine Kunden. Ne? Das ist schon mein erstes Problem. Ja? Wir haben viel in Potsdam Case Management implementiert. Wir wurden von Arbeitsagenturen eingeladen, Mitarbeiter zu qualifizieren in Sachen Case Management. Und da haben wir sehr schnell mitbekommen, dass da ganz viel sozusagen Wording betrieben wird, aber letztlich ist das, was eigentlich draufsteht, nicht drin. Also wenn man Menschen, die arbeitslos sind, als Kunden bezeichnet, ja, dann, sag ich mal, ja, verkennt man ihre Situation, ja, um das mal vorsichtig zu sagen. Ne?
Leicht.
Genau, und dieser Begriff Kunde, den kann man ja sozusagen auch mindestens in zweifacher Weise sehen. Ne? Also das Wort klingt ja auch, was sind das für ein Kunde? Ne? So, es hat eine zweite Dimension. Also sowas meine ich natürlich nicht. Ich meine damit, dass wir versuchen sollten und bestenfalls dafür auch Strukturen schaffen, dass Menschen tatsächlich ernst genommen werden in ihrer Selbstbestimmung und in ihrer Idee, dass sie am besten wissen, was gut für sie ist. Ich hatte eine Professorin im Studium der sozialen Arbeit, die mich sehr geprägt hat, die Britta Haie, und die hat uns sehr früh gesagt, ihr solltet so arbeiten, dass ihr die Menschen, mit denen ihr arbeitet, so ernst nehmt, dass ihr ihnen das Wissen zuschreibt, ja, dass sie selbst am besten wissen, was gut für sie ist. Mhm. Und wenn sie das gerade aus welchen Gründen, Lebenssituationen nicht artikulieren können, dann unterstützt sie dabei, dass sie das für sich rausfinden. Und das ist eure Aufgabe als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter, ja, die Menschen in dem zu unterstützen, was sie selber wollen. Und das ist die Kompetenz, ja. Und das wissen wir auf der Fallebene, das wissen wir auf der methodischen Ebene des Einzelsettings. Wir haben so viele gute Konzepte dafür, ne? Lösungsorientierte Beratung, aber auch die Lebensweltorientierung, all das.
Empowerment.
Aber die Strukturen der Organisation, ja, und auch das System, also das gesellschaftliche System der sozialen Arbeit, das führt oft dazu, dass dieses methodische Wissen und diese methodische Fähigkeit in der Interaktion sich gar nicht entfalten können. Ja. Mhm. Und da denke ich, braucht man andere. Ob das hier, also ich mit dem Markt, ja, das ist natürlich erstmal das, was man sagen kann, ja, im Markt sind die Kunden Könige. Ne? Das ist das, die klassische, der Kunde ist König und der Kunde sucht sich das aus, was er will, und das andere lässt er liegen. So, und dann geht die Aufmerksamkeit auf das, und die Nachfrage, ne, bestimmt dann letztlich auch das Angebot und dahin, wo die Energie geht. Vielleicht das noch kurz. Also ich beziehe mich da auch auf Günther Gerhardinger. Günther Gerhardinger ist ein Kollege aus Nürnberg, der SPD-Mitglied auch ist, ne, und der sozusagen auch aus einer sozialdemokratischen Perspektive der Emanzipationsperspektive das anschaut. Und der hat das ganz stark gemacht. Der hat gesagt, schon in den 90er Jahren, geben wir doch unseren, in Anführungszeichen, ja, Klienten, ja, unseren Nutzerinnen und Nutzern das Geld, ja, und die können dann damit nachfragen, was sie wollen, nachfragen, was sie brauchen. Wir können viel sozusagen besser so die Hilfen dann konstruieren und bauen, wenn die Menschen, die Unterstützung benötigen, diese Nachfragehoheit auch haben. Und das können wir nicht als Organisation, das können wir nicht als soziale Arbeit für die Menschen stricken und bauen, sondern die sollen selber in diese Perspektive, in dieses Empowerment reinkommen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter.
Also das knüpft bei mir bei ganz vielen Punkten an. Also der erste Punkt, wo das anknüpft, ist die internationale Definition für soziale Arbeit. Ja, wenn man das beim DBSH beispielsweise auf der Homepage nachliest, da kommt eben auch Autonomie und Selbstbestimmung als sozusagen Aufgabe sozialer Arbeit drin vor, die Menschen dahin zu begleiten, ja, zu Autonomie und Selbstbestimmung. Das ist so der eine Punkt. Ich mag diese Definition zunehmend mehr. Umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr denke ich irgendwie, kann man da wirklich irgendwie was mit anfangen. Auf der anderen Seite, oder sagen wir mal als zweiter Punkt, wo das bei mir andockt, die Ausführung, die du machst, ist, ich bin ja auch in diesem Kontext, sagen wir mal, digitale Transformation sozialer Einrichtungen unterwegs. Mit verschiedenen Fragestellungen dabei. Ich glaube, ich bin nicht derjenige, der irgendwelche Tools einführt, aber so von der Grundlogik. Und die Grundlogik im digitalen Setting, bei digitalen Angeboten, bei auch neuen Geschäftsmodellen ist der radikale Fokus auf den Kunden. Also die Überlegung, was will der Kunde, und dann festzustellen in unseren Einrichtungen, okay, wir bieten Angebote, Dienstleistungen an, die erstmal so entwickelt sind, dass der Kostenträger sie finanziert. Das ist die primäre Logik sozusagen, die da dahinter steht. Und erst sekundär kommt dann der Kunde, der Klient, der Mensch hinzu, wo die Frage ist, okay, können wir aus dieser Logik überhaupt, wenn es dann sozusagen um Mithalten in dieser digitalen Welt, in der sich verändernden Gesellschaft und so weiter geht, können wir da überhaupt dabei sein, wenn wir aus dieser Logik weitermachen? Oder werden wir da früher oder später von anderen, die bessere kundenfokussierte Angebote oder kundenorientierte Angebote machen, überholt und ersetzt sozusagen? Und als dritter Punkt, also nach der Kundenorientierung, setzen die Ausführungen, die du gerade gemacht hast, bei mir noch an. Ich lese gerade parallel das Buch von Rutger Breckmann, wo es um das bedingungslose Grundeinkommen geht, wo er auch da drin ausführt, dieses Buch Utopien für Realisten, wo er sagt, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die sagen, wenn man, oder anders formuliert, das Problem von Armut ist fehlendes Geld. Wenn man den Leuten das Geld gibt, dann sind sie nicht mehr arm, und dann kommen sie sehr, sehr gut aus verschiedenen Systemen heraus und so weiter und so weiter. Also Fragestellungen von bedingungslosem Grundeinkommen, Fragestellungen von auch dieser New Work-Idee von Friedrich Bergmann, das ist ja auch so ein Ding, wo ich irgendwie sehr gut dran anknüpfen kann, der Fragestellung, wie kann man die Menschen darin begleiten, ihr Potenzial zu finden, um das zu tun, was sie wirklich tun wollen. So diese ganz vielen verschiedenen Aspekte, die sozusagen anknüpfen.
Ja, also vielleicht nochmal zu der Frage des Kunden. Wie du das ja beschrieben hast, jetzt ist der Staat unser Kunde. Also die freien Träger verkaufen ihre Angebote an die staatlichen Institutionen, an Jugendämter, Gesundheitsämter und so weiter. Ne? Das sind im Prinzip die Kunden. Ne?
Ja.
Und die haben ein Monopol sozusagen, die haben ein Kaufmonopol. Ja? Die bestimmen über ihre Konzepte, Programme und so weiter, was die freien Träger anbieten. Ne? Und die Menschen, um die es eigentlich geht, ne, das sind tatsächlich dann die Klienten, ne? Diejenigen, die davon dann abhängig sind, ja, die Schutzbefohlenen oder wie auch immer. Ja? Und das zu verändern, das, wie du das auch gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Zielstellung, damit wir die eigentlichen Bedürfnisse stark in den Blick nehmen können und eine andere Dynamik auch entsteht. Und gerade in Zeiten von stärkerer Digitalisierung, ne, in Zeiten von ganz neuen Formen von singulären Lebensläufen auch. Ja, also das, was Andreas Reckwitz mit seinem Buch über die Singularität, ne, die Gesellschaft der Singularitäten beschreibt, also diese ganz eigenständige Perspektive, die jeder einzelne Mensch auf sein Leben hat, die erlaubt ganz wenig Generalisierung. Es geht ganz stark darum, ganz genau zu schauen, was ist jetzt hier angesagt. Das kann man nicht mit irgendwelchen großen Programmen machen, sondern das ist ganz spezifisch zu realisieren. Okay, das ist so die eine Perspektive. Das andere, was du angesprochen hast, ja, Friedrich Bergmann, was man wirklich, wirklich will, ist ja immer so seine Perspektive, ja. Das ist sicher auch eine gute philosophische Hintergrundfolie für das Ganze. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ja, das ist mir auch sympathisch, allerdings sehe ich auch einige Probleme. Also erstmal ist es eine liberale Idee auch, ne? Zumindest ist es auch bei den Liberalen mit entstanden, ne? Also ein sehr umstrittener Nobelpreisträger, ja, Milton Friedman von der Chicagoer Schule sozusagen der Wirtschaftswissenschaften, der hat ja über die negativen Einkommenssteuer auch gearbeitet, ja, und da ein Konzept vorgelegt. Auch bei Friedrich August von Hayek, den ich hier auch stark mit drin habe, auch Nobelpreisträger gewesen, taucht das auf, ja. die Idee des Grundeinkommens. Ich sehe ein Problem. Das ist das Problem der Reziprozität. Also das ist ein Prinzip, was unser Leben sehr prägt. Das können wir auch in vermögenden Unternehmerfamilien beobachten. Reziprozität heißt, wenn ich etwas gebe, wenn ich Energie in die Welt gebe, wenn ich arbeite, ja, wenn ich mich engagiere, dann fühle ich das, was ich dann bekomme, auch als passend und gerecht. Ja, ich bekomme etwas dafür, dass ich etwas gegeben habe, ne? Also dieser Fließprozess von Geben und Nehmen, der scheint was sehr Zentrales in uns Menschen auch zu sein, etwas sehr Wesentliches, ne? Und wir haben das Gefühl, wir werden angemessen entlohnt, wenn wir auch Energie aufgewandt haben für etwas. Und die Frage ist, wenn ich Geld bekomme, für etwas, was ich noch gar nicht getan habe oder für etwas, wo ich gar nicht genau weiß, ja, wofür kriege ich es jetzt, ja? Also was passiert dann eigentlich? Ne? Komme ich dann bestenfalls in so eine Situation, dass ich sage, jetzt muss ich mich auch engagieren. Jetzt hat der Staat mich hier auch unterstützt oder es gibt eine Institution, die unterstützt mich, damit ich mein Leben führen kann. Und jetzt möchte ich mich engagieren. Also sozusagen eine umgekehrte Reziprozität. Ich bekomme etwas, ja, für mein Leben und dann habe ich das Gefühl, etwas zurückzugeben. Mhm. Engagement, bürgerlicher, also Ulrich Beck hat das ja schon in den 18, 19er Jahren mit Bürgerarbeit beschrieben, ja. Also ich gebe dann etwas rein in die Gesellschaft. Es gibt ja so viel zu tun. Mhm. Arbeit geht ja nicht aus. Arbeit ist überall. Ja? Genau. So, das sehe ich so ein bisschen als Problem. Und wir erleben das in vermögenden Unternehmerfamilien. Da können wir zwei Phänomene beobachten. Das eine ist, es gibt Menschen, die erben Geld, ja, weil sie in einer Familie aufwachsen, wo über Generationen auch Vermögen akkumuliert wurde, erfolgreiche Unternehmerfamilien. Mhm. Und die haben das Gefühl, jetzt bin ich in einer besonderen Situation. Ich habe was sozusagen unverdient bekommen. Und dafür werde ich mich jetzt besonders engagieren. Ich bin dankbar dafür. Ich zeige aber auch eine große Demut dem gegenüber und tue jetzt etwas für die Gesellschaft, für das Unternehmen, ja, weil ich hier etwas in einer besonderen Weise bekommen habe. So, das ist so die eine Perspektive. Also das geht dann mit hoher Wertehaltung auch einher, auch mit der Idee besonderer Bescheidenheit, mit der Idee Eigentum verpflichtet. Und das ist tatsächlich beobachtbar. Dann gibt es ein anderes Phänomen. Menschen, die diese Situation in ihren Familien als anstrengend erlebt haben, als die diesen Luxus oder diese besondere privilegierte Situation nicht unbedingt positiv erlebt haben, sondern vielleicht, weil es da auch ganz große Schwierigkeiten in den Familien gab. Die sagen sich, oh, jetzt lasse ich mal alle Fünfe gerade sein. Ich habe jetzt hier Geld geerbt und jetzt gebe ich es richtig aus. Ich hab's. Und die begründen das dann, jetzt gleiche ich das aus, was ich als Kind an Defiziten erlebt habe. Also auch da hast du dieses Reziprozitätsprinzip. Ja? Und das war ja das Letzte dazu. Wenn ich das richtig erinnere, war das auch ein Aspekt in der Hartz-IV-Geschichte, in dieser Agenda 2010. Wir wollen den Menschen nicht nur was geben als Unterstützung, sondern sie müssen noch etwas zurückgeben. Wir wollen das Reziprozitätsprinzip wieder haben.
Schon beides, ja. Ja?
Ne? Also die müssen sich dann auch engagieren. Die müssen uns auch zeigen, dass sie was dafür getan haben, wieder in Arbeit zu bekommen. Fördern und fordern. Ne? Ja. So dieses Prinzip steckte da auch mit drin. Und du kannst Reziprozität aushebeln, wenn Menschen irgendwann in die Situation kommen, nur noch Empfänger zu sein. Sie geraten in eine Passivität. Ne? Und das muss man wahrscheinlich genauer anschauen. Ja?
Ich meine, da könnte man natürlich dann auch wieder ansetzen und sagen, okay, was passiert mit Langzeitarbeitslosen, die dann quasi nur noch in so eine Empfängersituation reinkommen, wenn, sagen wir mal, ziemlich absurde Maßnahmen dann ergriffen werden von der Arbeitsagentur oder von ja den angeblichen Förderern sozusagen, die man dann halt irgendwie hat, wo sie eigentlich in die komplette Passivität hereingebracht werden, weil, das ist ein bisschen irgendwie auch so eine Überlegung dabei, zu sagen, den Arbeitsmarkt, auf den die vorbereitet werden sollen, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja? Also da solche Fragestellungen, die dann wieder so ein bisschen an der sozialen Arbeit andocken. Weil meine Frage stellt sich schon, mit dem Blick auf liberale soziale Arbeit zu überlegen, was müssten denn Schritte sein? Also wie könnte man denn sowas, sagen wir mal, besser verankern? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung oder so eine Logik, die da ja dahinter steht, wir müssen alle Dienstleistungen, alle Aktivitäten einer sehr, sehr starken Wirkungsmessung unterziehen, damit klar wird, welchen Mehrwert sozusagen diese Dienstleistung XY für mich als Klient dann in dem Fall hat, damit ich sie auch buche. Das, du hattest es eben schon mal angesprochen, Sozialunternehmertum ist immer ja so ein bisschen so eine Kritik an dem Sozialunternehmertum zu sagen, die kümmern sich nur um die netten Seiten der sozialen Probleme, also Bildung und Kinder und so weiter. Und die Wohlfahrtsverbände kümmern sich dann eben auch um die Seiten, wo man nicht so gerne hinguckt, Obdachlosigkeit, was weiß ich, Straßenstrich und so weiter und so weiter. Also die ganzen Drogenhilfe, keine Ahnung. Also müssen wir jetzt alles der Wirkungsmessung unterziehen oder wie würde so ein System aussehen können?
Ja, also die Wirkungsmessung halte ich auch für problematisch. Also jetzt muss man erstmal fragen, wo wird die Wirkung gemessen? Was gibt es dort? Was für Kriterien werden dort angelegt? Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Organisation nimmt, die Menschen dabei unterstützen, wieder in Arbeit zu kommen. Okay, jetzt gibt es natürlich Kriterien, die relativ objektiv sind. Also kommt die Person tatsächlich in Arbeit und ist das nachhaltig der Fall über eine gewisse Zeit? Das lässt sich beobachten. Ne? Das lässt sich sozusagen auch klar messen. Ja? Das wäre so natürlich eine Frage. Ne? Gibt es objektivierbare Kriterien? Die andere Frage ist, die ich aber viel wichtiger finde, was ist denn die Selbstperspektive der Menschen, die unterstützt werden? Wie bewerten die das, was sie dort erleben mit der sozialen Arbeit? Ne? Woran machen die fest, dass es ihnen was gebracht hat? Ja, das finde ich das viel Wichtigere. Und ich bin da sehr stark auch geprägt von zwei Konzepten, die mich doch sehr überzeugt haben. Das eine, das kenne ich schon länger aus der Jugendhilfe, das ist von dem Michael Biene, einem Familientherapeuten in Berlin mal entwickelt worden. Triangelkonzept wurde das damals genannt. Da geht es darum, dass Menschen, also Kinder insbesondere, Jugendliche, die in ihrer Familie sag ich mal, Schwierigkeiten haben oder die Eltern haben Schwierigkeiten mit den Kindern, die Kinder und die Eltern haben große Probleme miteinander. Und normalerweise werden in solchen großen problematischen Situationen dann Kinder rausgenommen aus der Familie, ne, fremd untergebracht. Und der Michael Biene, und die Eltern gehen aus der Verantwortung. Ne? Die Eltern werden in gewisser Weise aus der Verantwortung entlassen und die professionellen Fachkräfte übernehmen die Verantwortung. Und der Michael Biene hat ein Konzept entwickelt, wo er die Eltern nicht aus der Verantwortung entlässt, sondern es kommt zu einem einer teilstationären oder auch stationären Arbeit mit der gesamten Familie. Die Eltern bleiben in der Verantwortung und werden unterstützt dabei, die Arbeit, also die Erziehung mit den Kindern in ganz neuer Weise zu erlernen und sich gegenseitig auch in Gruppen miteinander zu unterstützen. Und das hat dazu geführt, dass Eltern in eine ganz starke Perspektive, man könnte es sagen, der Proto-Professionalität kommen. Also Eltern unterstützen andere Eltern. Also Eltern, die da erfolgreich waren, unterstützen andere Eltern dabei, ihre Probleme zu klären, zu lösen, in neuer Weise mit ihren Kindern zu leben. Also diese Form des Empowerments finde ich da was ganz Wichtiges. Das ist ein anderes, ja?
Ja, also es ist ja das, was du auf deinem Buch auch als Titel schreibst, ja, der Aspekt der Selbsthilfe, ja. Also genau. Selbsthilfegruppen, die sich ja sozusagen begleitet, dann vielleicht von Professionellen eben auch auf den Weg begeben.
Ja. Genau, und das andere Konzept ist das, was in der Sozialraumorientierung teilweise zumindest versucht wird, was der Frank Früchtel hier in Potsdam auch stark gemacht hat in Deutschland, was aus Neuseeland kommt. Der Familienrat, Family Group Conferencing, ne? Also wo der größere Familienkreis, die Nachbarschaft mit eingeladen wird, wenn es um die Bearbeitung von bestimmten Problemen, um die Lösungsfindung geht. Und die Profis sind die setzen den Rahmen, ja, die aktivieren diesen Prozess, aber dann ziehen sie sich eher zurück, setzen die Grenzen, aber die Kreativität der Lösungskreation kommt aus der Lebenswelt selbst. Und das hat sich als sehr, sehr kraftvoll und stark etabliert, dieses Prinzip.
Ich meine, da setzt ja dann noch eine und dann kommen wir vielleicht auch so in Richtung Ende. Ich glaube, wir könnten uns lange darüber unterhalten, über die ganzen Aspekte. Da setzt ja an auch das Prinzip der Selbstorganisation in Organisationen. Ja, also das ist ja so neue Managementmodelle, so neu sind die gar nicht. Ja, irgendwie, wenn man da irgendwie Systemtheorie sich ein bisschen irgendwie sich damit beschäftigt. Aber zu sagen, die Menschen selber sind am besten in der Lage, also diejenigen, die sozusagen am nächsten am Problem oder am Kunden, am Klienten, wo auch immer sind, sind diejenigen mit der Problemlösungskompetenz, woraus dann eben ja selbstorganisierte Organisationslogiken und so weiter entstehen, agiles Management, was auf das Team setzt und so diese ganzen Fragestellungen, was ja langsam auch in der sozialen Arbeit oder in sozialen Organisationen ankommt, wo man halt eben sagt, ja, es macht vielleicht weniger Sinn, zu steuern oder zu versuchen zu steuern als Manager, obwohl, und das finde ich dann das Interessante dabei, obwohl eigentlich diese Selbstorganisation, ja, wenn man den Logik oder sagen wir mal deiner Argumentation auch folgt dabei, ein sehr, sehr liberales Konzept ist. Also nur dann, wenn ich den Menschen die Verantwortung sozusagen auch gebe und die Verantwortung tatsächlich leben können, dann funktioniert dieses selbstorganisierte Arbeiten. Und dann ist eben spannend zu erleben, eigentlich wissen die Leute in den sozialen Organisationen schon viel darüber, weil sie auch oft systemisch irgendwas mitbekommen haben, sträuben sich dann aber auf der anderen Seite mit Händen und Füßen gegen jede, sagen wir mal, liberale Denklogik, die da dahinter steht. Wie erklärst du dir das?
Ja, also erstmal glaube ich, hat es was mit der eigenen Biografie natürlich zu tun, ne? Also mit der eigenen Geschichte, mit dem, was wir selber erlebt haben. Also ich merke bei mir, dass ich so einen Führungsstil, so ein Führungskonzept favorisiere, wo ich tatsächlich in Beziehung gehe, ne, mit Mitarbeitern und dann aber die Eigenaktivität, also die selbstmotivierte Tätigkeit fördere und davon auch natürlich profitiere. Ne? Mhm. Also ich lerne, in Witten habe ich jetzt sehr viel von der Gruppendynamik gelernt. Die Gruppendynamik, die klassische, die kommt von Kurt Lewin, wurde in Witten sehr stark von Rudi Wimmer und Fritz Simon etabliert für Studierende. Und da wird davon ausgegangen, wenn wir eine Organisation haben, dann haben wir zwei Seiten. Wir haben die Organisationsseite, das ist die Hierarchieseite. Das ist die Seite, wo es um Strukturen geht, ja, Entscheidungen geht, die auch getroffen werden müssen natürlich. Man kann nicht alles permanent und lange ausdiskutieren, irgendwann muss entschieden werden. Auf der anderen Seite gibt es aber das Team. Mhm. Und im Team gibt es eine ganz starke Personenorientierung. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Einfluss, da geht es um Zugehörigkeit. In der Organisation sind Menschen ersetzbar. Ich kann Positionen immer wieder neu besetzen und das ist auch wichtig, damit eine Organisation überlebt. Ein Team lebt aber von einer emotionalen Basis zwischen den Menschen. Mhm. Ja? Und in einem Team ist es wichtig, damit ein Team gut performt und damit die Einzelnen ihre Potenziale entfalten können, dass Hierarchien auch immer wieder asymmetrisiert werden, wie das so schön genannt wird. Also eine Leitungsposition, die auf einer Organisationsebene angesiedelt ist, vielleicht eine Teamleitung dann auch, muss im Kontakt mit den Teammitgliedern immer wieder auch runtergeholt werden von ihrer Position und die Potenziale und die Potenzialentfaltung der anderen zulassen. Ne? Das wird also Resymmetrisierung. Die Asymmetrie muss immer mal wieder runtergezogen werden, damit alle sich entfalten können. Mhm. Dieses Prinzip ist, finde ich, was ganz Wichtiges. Und sichtbar wird daran auch, dass wir durchaus beide Seiten brauchen. Wir brauchen die Struktur der Organisation, wir brauchen aber auch die Teamdynamik. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel aktuelle, also Reinventing Organizations von Lalu zum Beispiel uns anschauen oder sowas, da wird die Teamdynamik sehr stark gemacht. Alles ist Team, der Mensch steht im Mittelpunkt. Er vergisst aber natürlich, ne, wir brauchen auch die andere Seite, die Organisationsseite, die Strukturseite. Ja. Wenn wir klassische Organisationstheorien anschauen, dann sehen wir sehr stark die Organisationsseite, bei Luhmann zum Beispiel, Systemtheorie. Der vergisst die Teamseite. Wir brauchen beide. Mhm. Und beides sind aber also in beiden Dynamiken stecken ganz andere Prinzipien. Und das hat auch was mit Paradoxieakzeptanz, mit Ambidextrie, wie das manchmal auch genannt wird, also Widersprüchlichkeit auszuhalten zu tun. Und das finde ich auch für die soziale Arbeit ganz wichtig. Denn eigentlich haben wir die Kompetenz in der sozialen Arbeit. Ja? Und jetzt ist meine Vermutung, durch diese sehr stark staatlich zentrierte Strukturierung sozialer Arbeit wird dieses Verwaltungsprinzip, dieses Bürokratieprinzip so stark gemacht. Und das verhindert die Dynamik auf so einer unteren sozialen Ebene, die wir viel stärker bräuchten. Mhm. Und das haben wir, das ist eine alte linke Kritik, das ist ja nichts Neues. Wenn man das in den 70er Jahren sich anschaut, das ist die Bürokratiekritik, die immer schon drin steckte in der sozialen Arbeit. Die Professionalität der sozialen Arbeit kann sich gar nicht entfalten, weil es eine bürokratische Dominanz gibt von bürokratischen Organisationen, staatlichen Strukturen. Mhm. Ja. Und das kann man jetzt auch von liberaler Seite eben kritisieren. Und ich will nur an einen erinnern, Ivan Illich, Entmündigung durch Experten, hat er in den 70er Jahren ganz viel dazu auch geschrieben, ja, wie also durch Bürokratie letztlich eine Expertokratie entsteht, ja, die die Menschen entmündigt von ihren eigenen Lebensthemen, ja, und Probleme verwaltet, ja. Exklusionsverwaltung, wie das Albert Speer auch mal genannt hat. Ne? Und da müssen wir weg, da müssen wir raus. Und ich glaube, das würde gehen durch eine stärkere Liberalisierung und all das mit Agilität, was du auch, was dich beschäftigt, stützt das auch, ja. Mhm.
Ich glaube wirklich, wir könnten noch lange weitermachen, auch bei dem, was du gerade gesagt hast, fallen mir dann schon wieder ganz viele Aspekte ein. Ich habe nur gerade kurz daran gedacht, dass umso höher man in der Organisation, in sozialen Organisationen aufsteigt, also umso näher man sozusagen dann an die Verwaltung wiederum kommt, umso verwaltungsorientierter arbeitet man. Weil Stefan Geßmann hat das geschrieben in seinem letzten Buch zum sozialen Management, was ich ein ganz, ganz gutes Buch fand, dass die Leute umso höher sie kommen, umso weiter weg kommen sie von den eigentlich selbstorganisierenden Prinzipien, was dann sicherlich mit der Bürokratie zusammenhängt, um mit der überhaupt zusammenarbeiten zu können, ja, also mit diesen Verwaltungsstrukturen, um da reingehen zu können. Ich würde jetzt trotzdem einen Deckel drauf machen. Wir sind, glaube ich, schon bei ein bisschen länger als das, was irgendwie eigentlich angedacht war. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, wo du sagen würdest, das sollten wir unbedingt nochmal den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Wie gesagt, der Verweis auf dein Buch, der steht auf jeden Fall in den Shownotes drin. Deine Homepage ist drin. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, jetzt gerade zu Corona, vielleicht wäre das doch noch ein Punkt, zu Corona-Zeiten, weil wir unterhalten uns ja nicht so einfach über soziale Arbeit, ja, sondern wir unterhalten uns soziale Arbeit in einer komischen Umbruchs- und Krisensituation. Also brauchen wir liberale soziale Arbeit nach Corona viel stärker, wenn es nach Corona überhaupt gibt?
Ja, ich vermute mal, ne? Also es wird ja doch auch viele, viele Probleme nach Corona geben, also die ganzen Menschen, die jetzt zu Hause sind, die mit ihren Kindern vielleicht auch Schwierigkeiten haben, ja, Beziehungsprobleme entstehen durch dieses geballte Aufeinanderbezogensein in der häuslichen Quarantäne, die vielen Arbeitslosen, die auf uns möglicherweise zukommen, da wird soziale Arbeit viel zu tun haben, ja. Und ich kann nur hoffen, dass die soziale Arbeit sich auf ihre Prinzipien besinnt, ne? Und Menschen unterstützt in dem, was sie wirklich, wirklich wollen, um Fridtjof Bergmann hier zu zitieren. Ich habe jetzt wenig in dieser Corona-Zeit die soziale Arbeit verfolgt. Das hast du vielleicht intensiver getan. Ich bin mir nicht sicher, wie laut die soziale Arbeit jetzt auch war. Die Menschen, die im Gesundheitssektor beschäftigt sind, waren ja auch laut zu Recht, ja, und wurden als die neuen Helden gefeiert, auch alles zu Recht. Aber die soziale Arbeit ist ja auch ein ganz wichtiger Akteur gewesen, bestenfalls. Es kann ja nicht sein, dass Familienhilfen, dass Hilfen für Menschen in prekären Lebenssituationen, für Obdachlose und so weiter, dass das jetzt aufhört, ja, sondern das muss ja gerade in dieser Zeit passieren. Ja. Weil vieles, was diese Menschen normalerweise trägt, über den Alltag weggefallen ist. Ne? Und da werden wir sicher noch vieles hören und uns Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie soziale Arbeit es geschafft hat, Menschen zu unterstützen in dieser Zeit.
Ja. Und dann,
hast du da was?
Das, was ich habe dazu von dem, was du gerade sagst, was mir einfällt, am Anfang die Diskussionen, dass soziale Organisationen nicht unter den Rettungsschirm gefallen wären, wenn sich da nicht wirklich eine breite Front gebildet hätte, BAGSW und so weiter, also die Arbeitsgemeinschaften der Wohlfahrtsverbände, die zusammen gestanden haben und dafür tatsächlich sehr, sehr stark gekämpft haben und es dann auch geschafft haben. Also das war eine sehr solidarische und kooperative Zusammenarbeit der Verbände, die es ja nicht unbedingt immer zwingend gibt in dem Rahmen, wo dann tatsächlich, also wo sie relativ laut waren. Ich kriege das jetzt mit, gerade über diesen Podcast. Ich habe eine Folge gemacht in der Jugendarbeit, also offene Jugendarbeit, wo das dann um freiwillige Leistungen geht, wo dann aber eher die Frage kommt im Nachgang. Also was passiert damit, wenn dann eben auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn dann Steuereinnahmen beispielsweise zurückgehen, welche von den Leistungen werden dann überhaupt noch finanziert? Und das wäre sozusagen ja der Umkehrschluss wieder hin zur liberalen sozialen Arbeit oder zum Sozialunternehmertum, zum unternehmerischen Handeln in der sozialen Arbeit zu sagen, ja, aber die Probleme sind ja trotzdem da und wir müssen jetzt sehr, sehr innovativ darauf schauen und vielleicht auch ohne die Rahmenbedingungen von Staat und so weiter.
Da kann ich vielleicht noch einen Aspekt sagen, so als Anregung. Also viele Familienunternehmen, ja, ob große, mittlere oder kleine, arbeiten gerne auch mit Sozialunternehmern zusammen, also unterstützen Startups. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten der gegenseitigen Anregung, der Kooperation. Also ich will damit auch aufrufen, nicht nur auf den Staat zu schauen und zu erwarten, dass da jetzt ganz viel kommt, sondern auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die von ihren Leitbildern her hohe starke soziale Perspektiven haben, auf die zuzugehen, gemeinsam Projekte zu entwickeln, ja, im sozialunternehmerischen Sinne. Da kann viel mehr laufen, als bisher läuft, ja, auch im Sinne sozusagen zivilgesellschaftlicher Verantwortung, ne, für das, was wir in der Gesellschaft jetzt in den nächsten Jahren und so weiter erleben werden.
Lieber Heiko, ich glaube, das war auch nochmal ein guter Schlusshinweis, Schlusswort dazu. Ich danke dir ganz herzlich dazu, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, lieber Henrik, hat mich gefreut.
Mach's gut. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, das war die Folge mit Heiko Kleve. Ein Ritt durch soziale Arbeit aus einer vielleicht anderen Logik heraus, aus einer liberalen Logik. Und ich finde, da gibt es einige Aspekte zum drüber nachdenken, gerade auch, wenn man an die einfache oder ja manchmal auch vielleicht unreflektierte Kritik über den Liberalismus oder Neoliberalismus auch nachdenkt. Macht wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wirft es natürlich auch wirklich viele Fragen auf, die zu beantworten sind. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Darf mich ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Nur noch kurz der Hinweis natürlich wieder auf die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Ein ehrenamtliches sozusagen Projekt jetzt in der Corona-Zeit und wahrscheinlich auch darüber hinaus, so wie ich das jetzt aktuell einschätze. Da findet ihr unter den Shownotes einen kleinen Link, wo ihr gerne 1-2 Euro dalassen könnt. Jetzt wünsche ich euch aber ja einen schönen Tag. Keine Ahnung, was ihr gerade tut. Vielleicht seid ihr gerade mit dem Fahrrad wieder zu Hause angekommen. Das ist nämlich gerade meine Zeit, wo ich Podcasts höre, wenn ich eine Runde Rennrad fahre. Kommt leider immer noch ein bisschen zu selten vor. Das zeigt sich an der Hüfte. Aber wieder ein anderes Thema. Also, ich wünsche euch was. Habt's gut. Bis dahin und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.